herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Fly. Sie sprüht vor Energie. Das spürt man sofort, sobald sie den Raum betritt. Gertraud Auinger-Oberzaucher ist Unternehmerin und Nationalratsabgeordnete der NEOS. Seit über 20 Jahren erfolgreich im Business hat sie mit Ende 40 beschlossen, noch einmal neu anzusetzen. Sie wollte etwas bewegen, sie wollte etwas verändern und ist in die Politik gegangen. In unserem Gespräch erzählt sie, wie es sich anfühlt, in diesem Lebensabschnitt noch einmal neu zu starten, was sie angetrieben hat, welche Herausforderungen es gab und warum es sich lohnt, dem eigenen Weg zu folgen. Außerdem sprechen wir darüber, wie unsere Gesellschaft Frauen über 40 und 50 begegnet, die den Mut haben, beruflich noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und abonniert ihn, damit ihr keine neue Folge verpasst. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Hallo Gertraud, schön, dass wir uns wiedersehen und vielen Dank, dass wir heute hier im Studio bei den NEOS sein dürfen. Es ist ja ein bisschen anders dieses Mal. Normalerweise reisen die Gäste zu mir. Jetzt bin ich gereist, habe eine kleine Exkursion gemacht von Graz nach Wien. Und ja, schön, dass wir uns hier wieder treffen.
Ja, vielen Dank, dass wir uns wieder sehen und auch wieder hören. Ich reise eigentlich gern nach Graz. Also das nächste Mal gerne mache ich den Gegenbesuch und dann unterhalten wir uns in Graz, ob mit oder ohne Mikrofon.
Ja, das wäre super. Du bist ja Steirerin, glaube ich, oder?
Du bist ja eigentlich Steirerin. Born and raised in der Steiermark.
Na bitte. Du Gertraud, du bist jetzt seit circa 6 Jahren in der Politik bei den NEOS. Davor warst du über 20 Jahre in der Wirtschaft tätig als Unternehmerin, hast auch noch immer dein eigenes Unternehmen, bist Geschäftsführerin. Mhm. Wie sich das alles ausgeht, muss ich dich dann auch später noch fragen. Aber wie gesagt, du hast dann Ende 40 warst du, oder?
Ja.
Circa. Ende 40 hast du dich entschieden, einen beruflichen Neuanfang zu machen und bist in die Politik gegangen. Wie war es für dich in diesem Alter? Und auch nachdem du ja davor durchwegs eine Führungsposition hattest, noch einmal neu zu starten und noch einmal Berufsanfängerin zu sein?
Das ist eine sehr spannende Frage. Vor allem, ich habe mich ja mit Ende 40 nicht entschieden, einen beruflichen Neuanfang zu machen, sondern ich habe mich entschieden, aufzustehen und für etwas zu kämpfen, zu erneuern, zu reformieren, anzupacken. Und das war zu dieser Phase noch überhaupt nicht in irgendein Berufsbild gegossen oder definiert, sondern das war für mich einfach ein Anliegen und eine riesengroße Motivation, Österreich mitzugestalten, beziehungsweise eben anders zu gestalten, als das viele Jahrzehnte gemacht wurde, dass daraus dann tatsächlich ein Beruf oder ein Mandat werden würde, war mir vor 6 Jahren überhaupt nicht bewusst. Also das war nicht so, dass ich sage, ich werde jetzt Politikerin, sondern ich habe gesagt, ich glaube, ich muss in die Politik gehen, um Dinge bewegen zu können. Und dadurch hat sich das auch sehr gut ergeben, dass ich so nach und nach immer mehr hineingekommen bin und sich dann eben dann 2024 war dann die Nationalratswahl und ich da auch dann kandidiert habe und sich daraus dann ein Mandat ergeben hat. Mandat ist ja was anderes als ein jetzt Beruf, es ist eine Aufgabe, es ist eine, du erhebst die Stimme, du vertrittst viele Menschen oder hast deren Stimmen, die du dann eben lauter machen kannst. Und so gesehen war es jetzt nicht so ein richtiges, so ein Change von einem Tag auf den anderen, sondern schon ein Hineinkommen, zumindest in die Thematik, nicht so sehr in das, wie jetzt die Aufgabe tatsächlich gestaltet ist. Also das ist schon ein komplett anderes als das, was ich gewohnt bin in meiner, sagen wir mal, zivilberuflichen Laufbahn, wo ich zuerst in großen Unternehmen war. Also ich war ja lange Zeit in Tirol in einem sehr, sehr bekannten Kristallunternehmen und habe dort mich weiterentwickeln dürfen können und wahnsinnig viel gelernt und habe dann auch in anderen Stellen noch gearbeitet und mich dann erst selbstständig gemacht. Also ich bin seit über 30 Jahren inzwischen berufstätig, davon über 20 Jahre selbstständig und jetzt eben seit knapp einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr habe ich auch ein politisches Mandat, wobei ich dazu sagen muss, ich bin auch seit 6 Jahren schon im Gemeinderat in Baden. Das ist relativ rasch gegangen und das ist schon eine gute Schule für das, was ich jetzt mache.
Aber das heißt, das ist langsam vorangegangen, aber warum war es dann genau, also dieser Moment, wo das gekommen ist, der Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt will ich was verändern, jetzt möchte ich in die Politik gehen, Was war der Grund oder was hat dich da angetrieben?
Ich glaube, das sind schon viele verschiedene Gründe. Als erstes einmal, ich glaube, man muss schon ein politisch sozialisierter bzw. interessierter Mensch sein, um überhaupt in solchen Dimensionen zu denken. Und man kann sich ja auch außerhalb von Parteien politisch engagieren. Es gibt ja sehr, sehr viele sehr gute zivilgesellschaftliche Initiativen und Möglichkeiten, wo man wirklich sagt, aufstehen, mitmachen und gestalten in verschiedensten Bereichen. Also ich glaube, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Für mich war es wirklich der Anlass zu sagen, ich fühle mich jetzt erstens, habe ich die Erfahrung, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben und gesehen und so viele Dinge, wo ich sehe, da muss man verbessern, da kann man was ändern und allein mit dieser Erfahrung hineinzugehen und auf der anderen Seite natürlich zu sehen, dass zu dem Zeitpunkt ich der Meinung war, dass nicht die besten Köpfe, wobei ich mir jetzt nicht anmaßen würde, der beste Kopf zu sein, aber wo ich gesehen habe, es sind nicht die besten Köpfe, das wollen nicht alle das Beste für dieses Land, die tatsächlich in den führenden politischen Funktionen gerade sind. Und das war für mich genügend Motivation, um zu sagen, hallo, hier bin ich. Und da ist ein NEOS natürlich eine sehr offene Organisation, wo du anklopfen kannst, melden kannst. Und ich habe immer gesagt, ich bin ja schon Gründungswählerin. Also für mich war das so eine Erleichterung, als ich 2012 gehört habe von der Gründung der Organisation, der Bewegung und jetzt einer Partei, dass ich immer gewusst habe, jetzt weiß ich, wen ich wähle. Und dass ich dann, da war die logische Konsequenz, dann irgendwann einmal zu sagen, nicht nur wählen, sondern auch wirklich selber mitmachen.
Und wie war es dann für dich, da jetzt aber eben doch wieder so Anfängerin zu sein, von neuem zu beginnen?
Ich glaube, das Gefühl, Anfängerin zu sein oder Anfänger, das geben dem nur andere. Und das hatte ich nie, ehrlich gesagt, weil da schon sehr rasch einmal klar war, was kann die, wo kann man sie tatsächlich gut nicht einsetzen oder wo ist die intrinsische Motivation auch am höchsten, wo man sagen kann, da ist diese Frau gut aufgehoben oder kann sie wirklich was bewegen. Und ich habe dann sehr schnell sehr spannende, sehr motivierte, gute Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die mich quasi ein bisschen bei der Hand genommen haben oder einfach auch so immer so Echokammern und Sparringpartnerinnen waren, weil das ist schon von dem Moment an, wo ich aufgestanden bin, bis zu meinem ersten Gemeinderatsmandat, das war nicht einmal ein Jahr, das heißt, das ist schon eine sehr, sehr kurze Zeitspanne, in der man, einfach reinspringen. Also ich glaube, manchmal hilft es auch, wenn man nicht zu viel nachdenkt, sondern einfach auch seiner erstens Intuition folgt, zweitens dem, was man auch viel von Menschen zugerufen bekommt. Also das muss man schon auch kuratieren können, die Zurufe, aber das sind schon Dinge, die wertvoll sind. Und natürlich mit der Erfahrung, die ich habe, die ist natürlich nicht vom Tisch zu wischen. Also ich glaube, das ist schon ein guter Punkt, da auch hineinzugehen. Wobei jeder hat sein eigenes oder ihr eigenes Rezept, wie das funktioniert. Ich glaube, bei mir war das so eine Kombination aus allem.
Also eine große Motivation, ein großer Wille und dann einfach los und machen.
Ja, wobei das habe ich wirklich mein ganzes Leben lang. Ich habe nur immer Dinge gemacht, von denen ich überzeugt bin oder war, die ich mit Herzblut machen kann, mit Begeisterung. Das macht es manchmal nicht einfach, wenn man nicht unterscheiden, manchmal nicht sehr professionell dann vielleicht ist oder es unterstellt wird, dass man nicht professionell ist. Aber für mich ist es einfach so wichtig, dass ich von dem, was ich tue, überzeugt bin. Ja, also ich mache nicht nur einen Job. Ist ein Privileg auch, muss man ehrlich sagen. Also das ist nicht so selbstverständlich, dass man das machen darf, was man wirklich möchte.
Aber es ist ein wichtiger Punkt, ja. Und gut, dass du das sagst und auch in Erinnerung rufst, weil ich glaube, ja, das ist etwas, wo man doch oder wo jeder Einzelne wirklich zumindest dran arbeiten kann und das probieren kann, dass es so weit wie möglich, auch wenn, wie du sagst, es vielleicht jetzt nicht immer möglich ist, aber das so im Hinterkopf behält, zu machen, woran man glaubt, was einem wichtig ist.
Und das auch weiterzugeben, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also das ist so, wie ich gesagt habe, ich habe Kolleginnen und Kollegen sehr rasch gefunden, bin ich jetzt auch diejenige, die wirklich wann immer es eine Notwendigkeit gibt oder ich sehe, da ist jemand, der die braucht, jetzt Unterstützung oder jemanden nur zum Reden oder Sparring, bin ich sofort dabei. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, diese Bandenbildung, von der man immer spricht. Alleine schafft man gar nichts oder nicht so viel.
Und gab es irgendetwas jetzt in der Zeit, wo du mit deiner politischen Karriere begonnen hast, das dir besonders schwer gefallen ist? Gab es so Momente, wo du dir gedacht hast, was mache ich da? Warum bin ich nicht in meinem Unternehmen geblieben? Oder irgendwie auch angestanden bist?
Zum einen bin ich in meinem Unternehmen geblieben, natürlich in einer etwas zurückgezogeneren oder reduzierteren Art und Weise. Ich habe mir das behalten, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache und die Menschen. Tatsächlich, was mir am Anfang schwerer gefallen ist, diese Welten zu verbinden. Einfach auch raus, weil ich nicht wusste, wie ist tatsächlich die Reaktion, wenn ich jetzt meinen Geschäftspartnerinnen und Partnern sage, ich engagiere mich jetzt politisch in einer Partei und das ist schon etwas, du weißt nicht, wie die darauf reagieren werden. Und das habe ich bei manchen relativ lange hinausgezögert. Einige haben mich von sich aus angesprochen. Also das war schon der Moment, wo es ein bisschen schwieriger wird, weil das ist auch nicht so in der Tagesordnung in Österreich, dass du sowohl eben politisch dich engagierst, nämlich so von 0 auf 100, und nicht schon, du lernst jemanden kennen und du hast aufgrund deines politischen Engagements einen Kontakt, den du dann auch privatwirtschaftlich nutzen kannst. Nein, sondern dass das wirklich, ich habe mein privatwirtschaftliches Engagement oder mein Unternehmen komplett anders aufgebaut gehabt. Ich arbeite wirklich nur mit, fast nur mit Familienunternehmen. Kein öffentliches Geld, keine öffentlichen Aufträge. Also es ist ganz eine andere Welt als das, was ich jetzt eben versuche eben zusammenzuführen. Ganz ehrlich, ich hätte diese Angst nicht haben müssen, weil alle Reaktionen waren zumindest neutral. Also es hat niemand gesagt, na, mit der will ich nicht mehr zusammenarbeiten, weil sie jetzt auch in der Politik sich bewegt, oder ich finde das ganz schlecht, oder das ist ganz eine andere Richtung, als ich denke. Also das war wirklich völlig unbegründet, aber das hat mir sehr zu denken gegeben. Okay. Das waren die Momente, die schwieriger waren.
Also die Reaktionen von der anderen, insbesondere der Geschäftspartner. Wie war es so im näheren Umfeld mit den Bekannten, Familie, wie haben die reagiert?
Durchwegs positiv. Also ich kriege auch heute noch, es klingt so, als ob das so ewig lang her wäre, aber ich finde dieses, ich komme jetzt gerade von einer Veranstaltung, die ganz aus einer anderen Ecke gekommen ist, Menschen, die auf mich zukommen und sich bedanken, dass ich das mache, worauf auf der anderen Seite ich sage, ich bedanke mich, weil ich kann sie nur aufgrund dessen machen, dass mir so viel Vertrauen gegeben wurde und es quasi eine Wahl gegeben hat, in der ich mich gestellt habe. Aber das Feedback ist gut. Es ist so, dass auch andere dazu schon quasi motivieren konnte, auch sich zu engagieren, weil ganz ehrlich, wenn man selbst nicht macht, der andere erledigt das nicht für dich. Du kannst jetzt ewig darauf warten und sagen, na, es wird mal Zeit, dass jemand für uns die Stimme erhebt und so, na, selber aufstehen, tun, und das ist, glaube ich, das, was sehr positiv immer wieder wahrgenommen wird. Was ich mir mehr noch wünschen würde, ist einfach, dass man die Welten mehr zusammenbringt, dass es nicht so dieses, das ist die Politik da irgendwo und das ist die Gesellschaft, sondern das kommt nicht parallel laufen, sondern miteinander. Wir sind Teil der Gesellschaft. Und das ist etwas, was ich halt sehr massiv nach wie vor mich bemühe, nicht nur in politischen Gremien zu sein, nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament mich zu unterhalten oder aus Landtagen oder Ähnliches, sondern ganz im Gegenteil, dort zu sein, wo die Meinung gemacht wird und wo auch die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten da sind. Mhm. Also das ist immer wieder herausfordernd, aber ich glaube, sehr, sehr wichtig. Dafür braucht es uns Quereinsteigerinnen, sage ich auch.
Ja, das klingt gut. Sag, Gertrud, kannst du dich noch erinnern, wie so deine erste Rede war im Parlament?
Ja.
Ja?
Ja.
Wie ging es dir dabei?
Ich war ein bisschen nervös, aber gar nicht so arg, weil ich, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, durch diese einigen Jahre Erfahrung in der Kommunalpolitik, das schon gewohnt war, vor Menschen zu sprechen, vor einem Auditorium. Auch wir haben in Baden, wo ich eben Stadträtin bin, ein sehr traditionelles Rathaus bzw. einen Gemeinderatssitzungssaal, der wirklich wie ein Parlament aufgebaut ist, obwohl er also zumindest architektonisch, ein Gemeinderat ist kein Parlament, aber zumindest war es da von der Situation her, also da am Rednerpult mit Mikrofon und vor dir sitzen Menschen, das war ich auch schon gewohnt, und auch aus einer zweiten, das können wir vielleicht nachher noch besprechen, aus einem zweiten biografischen Aspekt heraus war das nicht das große Ding. Mein größter Respekt war davor, hat das, was ich sage, Relevanz? Ist das etwas, was wirklich wichtig ist, oder ist es eine weitere Rede im Parlament? Und ich habe mich dann auch darauf konzentriert, nicht nur inhaltlich zu sprechen, es ist damals gegangen um Familienbeihilfe, sondern auch zu sagen, es geht uns auch um einen neuen Stil, es geht um eine andere Art und Weise, Politik zu machen, eine echtere, eine greifbare, unmittelbare, und das war mir damals wichtig. Man muss dazu sagen, bei der ersten Rede im Parlament haben die Rednerinnen und Redner sowas Ähnliches wie einen Welpenschutz. Das heißt, es wird gesagt, erste Rede, und dann ruft auch keiner hinein.
Okay, man wird nicht gleich ausgebuht.
So. Genau, das ist etwas, das ist die Usance des, heißt dann so, die Usance des Hauses, und dann hat man wirklich die Gelegenheit, das zu sagen, was man sagen möchte, und dann einen ersten Einstand im Parlament zu haben. Bei zweiten Rede ist das dann schon vorbei. Aber gesagt, was mich am meisten beschäftigt hat, ist eben diese Relevanz. Kann ich tatsächlich jetzt nicht aus einer persönlichen, sondern inhaltlich und auch gesellschaftlich etwas bewirken, bewegen, einen ersten Schritt zumindest machen, auf den man dann halt aufbauen kann. Du kannst nie mit der ersten oder einen Rede irgendetwas tatsächlich bewegen, aber du ist halt so, dass die erste Karte, die ausgespielt wird beim Kartenspielen, hat natürlich auch eine gewisse Bedeutung.
Ja, ja.
Und so ist es da auch.
Okay, und hast du das Gefühl, dir ist das gelungen? Warst du dann zufrieden damit?
Ich bin extrem selbstkritisch, also ich war okay, sagen wir so. Davon nicht überbewerten, aber ein Start, wo man sich nicht genieren musste, das
okay.
Ist schon mal gut.
Ja,
bin nicht Letzte geworden, wenn man das mit dem Skirennen bewerten möchte.
Ja, die Selbstkritik, das ist so ein
gut,
Ding. Ja,
die ist aber sehr gut. Also Selbstkritik, Selbstreflexion, sich immer wieder zu hinterfragen, ganz ein wichtiger
Aspekt. Ja, das stimmt schon. Das ist schon wichtig, das finde ich auch. Aber wenn die Selbstkritik dann zu stark wird oder dann so, zu sehr von der Realität wieder abschweift.
Oder wenn sie dich hemmt, weiterzumachen.
Dann wird's, ja, dann so muss man es ein bisschen in Relation setzen wieder.
Ja.
Ja. Eine Sache hat mich noch beschäftigt, weil du ja eben auf der einen Seite Unternehmerin bist, auf der anderen Seite jetzt auch diesen Neuanfang, den beruflichen, gemacht hast. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass grundsätzlich ein Berufsanfänger mit über 40, über 50 jetzt nicht unbedingt das ist, worauf jetzt ein Unternehmen gewartet hat. Du lachst gleich. Jetzt hast du ja selbst doch mit Ende 40, also ich nenne es jetzt schon, auch einen neuen Anfang gemacht, einen neuen beruflichen Schritt. Und hast das selbst erlebt und gleichzeitig aber auch den Blickwinkel einer Unternehmerin. Was würdest du sagen, was braucht es, um ein Unternehmen davon zu überzeugen, eine über 40-jährige, über 50-jährige Berufsanfängerin oder Berufsanfänger anzustellen, anstatt klassisch die 25-jährige, den 25-jährigen?
Ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema. Das ist auch eine der Stimmen, die ich erhebe, ist eben auch für Frauen, die jetzt schon fortgeschrittenen Alters sind und nicht nur über das bitte definiert werden sollten. Also 40 plus oder 50 plus ist kein Grund, um zu verzweifeln oder sich da irgendwo ins Out gestellt zu fühlen. Wobei man aber sagen muss, das ist etwas, wo man aktiv dran arbeiten muss. Also es ist eine Haltung in der Gesellschaft, an der wir alle immer wieder laut schreien müssen und uns zeigen müssen und diese Sichtbarkeit erhalten müssen, weil ansonsten ist das wirklich so der Fall, was ist, ich möchte jetzt nicht Altersgruppen gegeneinander ausspielen, sondern es ist im Grunde genommen, es gehört genauso dazu, eine Frau über 40 oder über 50 im Berufsalltag eine Chance zu geben oder dass sie die Chance ergreifen kann. Es ist ja auch immer nach wie vor dieses hierarchische Denken oder dieses, ich habe dir jetzt die Möglichkeit gegeben, dass wir können alle was. Und ich glaube, das muss man immer wieder auch sehr, sehr deutlich machen und zeigen. Und ich glaube, braucht es auch sehr viele Role Models, die auf das auch immer wieder hinweisen. Und ich weiß nicht, ich habe deinen letzten oder vorletzten Podcast eben auch gehört mit der Birgit Fendel, wir sind derselbe Jahrgang, die ja auch sehr da dahinter ist und sagt, ja, es geht, nur keine Angst haben, Mut. Natürlich kommen immer wieder Momente, wo man sich fragt, puh, verlasse ich irgendwie so eine doch eine relativ, ja, wahrscheinlich gute Umgebung, in der ich mich wohlfühle, Wohlfühlumgebung und Ähnliches, aber reinspringen. Und ich glaube, dass auch gerade die, die solche Erfahrungen schon gemacht haben, dann auch eher mit eben Frauen 40, 50 plus auch wieder sich zusammentun. Also ich glaube, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, diese Bandenbildung müssen wir in dem Bereich auch wesentlich stärker noch vorantreiben. Es ist eh schlimm genug, dass es überhaupt notwendig ist. Also und vor allem, dass es erst den meisten Frauen auch auffällt, wenn sie selber in der Situation sind. Ich habe auch immer wieder so Aha-Erlebnisse, Gespräche mit, wenn du nicht selber da betroffen bist, denkst du, na, das segle ich halt durch in meinem Leben bis zu meinem Lebensende, aber es ist schon ein besonderer Lebensabschnitt und ich sehe das in meinem Umfeld, in meinem bekannten Freundinnenkreis, wo viele sind, die einfach dann mit 50 bloß auf einmal fragen, huh, wo bin ich jetzt? Gibt es da für mich noch einen Platz? Wie kann ich mit denen erobern? Und wer sind meine Sparringpartner dafür? Also ich glaube, da braucht es viel mehr Verständnis. Wenn du auf Unternehmen ansprichst, da gibt es schon sehr viele Vorurteile, kommt mir immer wieder vor. Dass man glaubt, boah, die ist 40 plus, die kostet sicher wahnsinnig viel. Oder kann die sich in das Team noch integrieren mit den lauter Millennials oder Ys oder wir sind X oder mit den Sets oder so. Das ist,
also allen Generationen vor ihr oder nach ihr.
Genau. Also ich glaube, das ist einfach viel nur Hörensagen, viel Vorurteile sind, die uns da im Weg stehen. Mhm. Weil auch diese ganzen Fragen, ja, ist die jetzt zu teuer oder nicht? Also ich glaube, auch all diese Dinge kann man regeln, kann man besprechen und sind nicht das, was tatsächlich im Weg steht. Mhm.
Ja, ich glaube auch, dass das sehr viel einfach Geschichten sind, ja, die wir uns erzählen, ja, seit vielen, vielen Jahren. Das ist halt so und irgendwann muss man halt beginnen, die Geschichte neu zu erzählen.
Ja, nicht irgendwann, sondern jetzt.
Oder jetzt am besten, ja.
Weil die Geschichte gibt es eigentlich nicht.
Ja, ja. Also. Aber was glaubst du, braucht es, wenn jetzt wirklich eine Frau oder ich sage jetzt mal generell eine Person über 40 oder 50 etwas Neues machen möchte, sich bei einem Unternehmen auch bewirbt? Gibt es irgendetwas, was du sagst, dass diesen Charakterzug wird es brauchen oder diese Art von Gespräch oder diese Art von Argumentation?
Ich glaube, die Präsenz ist es und auch eben all diesen Vorurteilen, die da auch nonverbal teilweise entgegengebracht werden, entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass wir von außen, die wir eine Stimme haben, da ganz laut die auch erheben müssen. Mhm. Weil wenn die Unternehmen oder die Verantwortlichen in den Unternehmen das nicht gesagt bekommen oder immer wieder hören, dann wird das wahrscheinlich nicht stattfinden. Mhm. Also das ist, da wird auch eine Einzelne, wenn sie wirklich gegen so eine Wand redet, wird da nicht sehr viel bewirken können, sondern wir sind laut, wir sind viele. Und ich glaube, da brauchen wir noch mehr, müssen wir einfach noch lauter werden. Ja. Wir wissen, glaube ich, worum es da geht oder was die Hürden sein können. Ich glaube, jetzt als Politikerin sage ich, oder in der Politik tätige, ich sage immer, das ist mir lieber, gesetzliche Dinge oder Rahmenbedingungen werden das nicht ändern können. Also da gibt es immer wieder A, die Umgehungsmöglichkeiten und B, glaube ich, mit Zwang schaffst gar nichts. Also das muss ein Anreiz sein, das muss eine Freiwilligkeit sein, da muss eine Eigenermächtigung oder eben diese Eigenverantwortung viel stärker noch in den Vordergrund gestellt werden.
Und ein Umdenken wahrscheinlich auch einfach.
Umdenken, ist ja gesellschaftliches Umdenken. Vor allem, wir werden wahrscheinlich durchschnittlich, meine Generation wird wahrscheinlich die Frau 90 werden. Das ist noch so, das ist in der Mitte des Lebens dann einfach, wir sind nicht anders, nur wenn wir jetzt ein paar Jahre älter sind. Und ich habe jetzt gerade nicht sehr intelligente, aber sehr diese Serie Younger kurz reingeschaut, wo sich eine Frau extra jünger macht, damit sie wieder einen Job bekommt.
Okay.
Ja, und das wird ein Lügenkonstrukt, das da aufgebaut wird. Also das ist nicht der richtige Weg.
Nein, nein, das ist echt schade, weil ja, es dann auch eben diesen Mehrwert der Erfahrung, also Erfahrung, Berufserfahrung, Lebenserfahrung, dann ja überhaupt keinen Stellenwert hat. Ja. Wo hat das dann Platz? Ne?
Und ich habe auch selber immer lieber in bunten Teams gearbeitet. Wurscht, welchen Alters, Geschlechts, Kultur, Herkunft, was auch immer. Ich habe das immer viel spannender und befruchtender und da gab es diese Fragen dann auch nicht.
Mhm.
Ich feiere zwar meine grauen Haare, aber mir haben meine Mitarbeitenden oder auch Partner oder so nie das Gefühl gegeben, dass ich dadurch irgendwie anders wäre. Ja. Im Gegenteil, sie haben es mitgefeiert.
Sehr gut. Das ist der Zugang. Ja, das ist einfach der Rhythmus des Lebens, oder?
Ja. Aber man darf da auch nicht naiv sein, auch wenn ich jetzt sage, wir müssen kämpfen und alle. Und so. Es gibt einfach auch Situationen oder auch Umgebungen und Environments, da ist es wirklich nicht einfach. Also Patentrezept habe ich nicht.
Ja, Nee, das gibt es wahrscheinlich auch nicht, aber eben ich finde es gut oder sehr gut, darüber zu sprechen, das einfach anzusprechen, laut zu werden und dann liegt es wahrscheinlich eh auch an den einzelnen Personen aufzustehen und zu sagen, ich stehe dafür ein, um das dann im Gesamten auch zu verändern. Wie geht es dir jetzt eigentlich so mit deinem Veränderungsprozess, mit der Politik? Du bist ja gleichzeitig auch noch Unternehmerin, Geschäftsführerin. Wie geht es dir damit? Und auch, was ich mich auch gefragt habe, wie bekommst du das zeitlich alles unter einen Hut? Hat dein Tag mehr als 24 Stunden?
Erstens, ich habe mich selbst dazu entschieden und ich glaube, das ist ein wahnsinniges Privileg. Also das ist schon, also ich weiß, gerade in der politischen Funktion muss man gewählt werden, aber die Entscheidung, mich immer auf eine Liste zu kommen, mich der Wahl zu stellen, das habe ich alles selbst und ich wollte das. Ich glaube, das ist die schönste Art und Weise, um sich zu verändern. Ich ziehe den Hut vor all jenen, die in eine neue Situation gestoßen werden und die das nicht so freiwillig machen, weil da ist es dann wirklich eine wahnsinnige Energie- und Kraftakt und da gibt gibt es ganz andere Geschichten dann. Deswegen, ich finde meinen Weg jetzt nicht so etwas, wo man den so feiern müsste, weil, wie gesagt, ich viele Dinge einfach mache, die ich gern mache. Und ich, ja, das ist zwar so ein alter Spruch, aber was man gern macht, macht man angeblich auch gut. Da bin ich jeden Tag dabei, mich zu verbessern. Ich lerne viel, ich beobachte viel. War auch im letzten Jahr jetzt, wenn man wartet sich ja immer, dass irgendwie Menschen aus der Politik sich irgendwo vorne hinstellen und laut sind und das. Ich habe viel im Hintergrund gearbeitet, ich habe viel beobachtet, ich habe mich mit Menschen zusammengetan, wo ich weiß, das sind jetzt meine Verbündeten sozusagen, mit denen ich was weiterbringen kann. Deswegen geht es mit der Situation, also wobei es geht nicht um mich, ja. Also ich muss was bewegen, das ist viel wichtiger. Aber ich fühle mich wohl damit und finde gerade diese Vielfalt spannend. Also das ist auch immer dieses, wo Leute immer sagen, jetzt habe ich den Hut auf oder den Hut auf. Ich trage zwar gern Hüte, aber ich unterscheide nicht, jetzt bin ich als Unternehmerin oder jetzt bin ich als Politikerin unterwegs und jetzt bin ich als Stadträtin und dann bin ich Nationalrätin. Nein, ich bin immer die Person, die ich bin. Und ich glaube, nur so schaffst du es auch, alles quasi zu vereinen, indem du quasi deine Haltung, deine Werte auch in allen Bereichen, in denen du unterwegs bist oder den ich unterwegs bin, auch wirklich vertrete. Zeitlich, auch da ganz ehrlich, natürlich habe ich mir den Zeitpunkt, und das ist jetzt ein Frauenthema, so ausgesucht, dass ich in die Politik eingestiegen bin zu einem Zeitpunkt, dass meine Tochter bereits 17 war, als mein Unternehmen gut gelaufen ist, ich mich auch auf meine Mitarbeitenden wahnsinnig gut verlassen konnte, wo einfach ich teilweise Verantwortungen nicht mehr in dieser Intensität wahrnehmen musste, als zum Zeitpunkt erstmal, wenn Kinder klein sind, wenn Unternehmen aufgebaut werden. Also ich glaube, das ist schon eine Frage auch, in welcher Lebensphase man was macht. Ich habe eine unglaubliche Unterstützung von meiner Familie in allen Dingen bekommen. Ich habe einen völlig uneitlen Mann, der einfach das sagt, das, was zu tun ist, wird jetzt erledigt, und dem das auch keine Frage war oder nie eine Diskussion. Wenn ich das machen will, mache ich das. Also das ist auch etwas, glaube ich, ich betone das deswegen, weil mein Mann ist auch eine andere Generation noch, also der ist inzwischen auch schon in Pension, ist im Ruhestand, und der checkt halt jetzt alles, was so zu checken ist. Haus und Hof haben wir nicht. Und schaut, dass das alles rennt. Und ich glaube, wenn du da freigespielt bist, beziehungsweise freigespielt, es ist einfach in einer Partnerschaft so, dass jeder das macht, was gerade halt jetzt notwendig ist, ohne große Diskussion. Und dann ist das eigentlich auch keine Frage der Zeit, ob das jetzt möglich ist oder nicht. Ich muss noch dazu sagen, ich habe kein echtes Hobby. Aha. Also ich versuche viel zu gehen, zu walken, aber das ist jetzt
also nicht so, dass ich... Also du meinst, Arbeit ist deins, das ist, aber das, sonst gibt es eigentlich nicht.
Ich glaube, ich liebe das, was ich tue. Ich lese natürlich gerne, aber so ein zeitintensives Hobby, wie das viele haben, das habe ich nicht. Mhm. Ich singe gern, da brauche ich auch kein Equipment dazu. Das ist das andere, warum ich mich jetzt nicht so gefürchtet habe von meiner ersten Rede.
Weil du da schon immer wieder... Genau. Vor Menschen gestanden bist.
Genau. Okay. Ich habe eine Gesangsausbildung, wollte eigentlich irgendwann einmal Mezzosopranistin werden.
Wirklich, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich gar nicht.
Also ich singe gern, brauche kein Equipment, nicht für Zeit, das kann ich überall machen, wenn es mir danach ist. Ich singe, wenn ich im Auto sitze zum Beispiel, wobei ich inzwischen sehr viel Bahn fahre. Und im
da
Zug
ist es schwieriger.
Ist, ja.
Das ist sicher Einzelabteil. Naja, oder?
Also wie gesagt, dadurch ergibt sich eigentlich diese zeitliche Frage nicht. Ich war es natürlich immer schon gewohnt, viel Zeit meinem beruflichen Engagement zu widmen.
Mhm. Also das geht sich jetzt alles eigentlich ganz gut aus, weil du auch gelernt hast zu delegieren. Kann man das so sagen? Und
ja, das Einzige, was mir ein bisschen stört, ist, dass es mit dem Beamen nicht funktioniert. Also manchmal, ich habe jetzt gerade
dich irgendwo hinbeamen, meinst
ja,
du?
Ja, irgendwie versucht, ein paar Tage zu planen, wo ich verschiedene Termine habe, und bin draufgekommen, es ist einfach von Tirol nach Wien, schaffe ich es nicht in einer Stunde. Das ist einfach nicht möglich. Oder?
Na, Tirol, Wien geht noch nicht.
Und ich bin einfach auch wahnsinnig gern unterwegs, einfach weil es überall so viele spannende Eindrücke gibt. Ja.
Okay. Ja, eine Sache, die hast du jetzt, das ist jetzt kurz auch erwähnt, eben mit deiner Tochter. Und ich kann mich erinnern, das letzte Mal, wie wir gesprochen haben, hast du mir erzählt, dass du dein erstes Unternehmen in deiner Karenz gegründet hast. Habe ich das richtig im Kopf? Wie war das? Was war da der Grund dafür? Und wie hat das funktioniert?
Ich glaube, das ist keine Frage, wie das funktioniert. Wie war das? Als die Konstanze, also meine Tochter, ein halbes Jahr alt war, habe ich mir einen Gewerbeschein geholt. Das war's.
Okay. Also nicht so spektakulär, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. ich aber warum war gerade in dem Moment die Idee, ein Unternehmen, oder hattest du die Idee schon vorher und das hat sich dann
Idee,
einfach zeitlich so ergeben?
Selbstständig zu sein begleitet mich immer schon. Mhm. Ich komme aus einer Unternehmerinnenfamilie, vor allem Unternehmerinnen, das muss ich einmal dazu sagen, ist meine Urgroßmutter, meine Großmutter haben Unternehmen geführt, meine Tante, meine Mama. Also das ist etwas, was bei uns gerade eine Frauensache ist, auch in der Familie. Und das ist irgendwie so eine logische Konsequenz einfach gewesen. Dass ich habe immer gesagt, wenn ich das Gefühl habe, genügend Erfahrung zu haben in dem, was ich tue, dann ist der Moment für mich gekommen, mich selbstständig zu machen. Und das war dann halt, als meine Tochter ein halbes Jahr alt war. Und das war jetzt nicht einfach gemacht.
Mhm, ja. Und dann hast du gleich begonnen mit deinem Unternehmen?
Ja, ich habe es unterschiedlich gemacht. Ich habe zuerst als Subunternehmerin gearbeitet für größere Unternehmen und parallel dazu meinen eigenen Kundenstock aufgebaut. Das ist irgendwie, das ist halt das Gute, dass man da auch selber das Tempo irgendwie ganz
klar
gut eigentlich bestimmen kann oder konnte. Zuerst alleine angefangen, dann habe ich die erste Mitarbeiterin, das war ein riesengroßer Schritt natürlich. Und ich habe damals aber schon mein Unternehmen so konzipiert, dass ich gesagt habe, ich möchte das in der Größe behalten, dass jeder Auftrag sozusagen über meinen Tisch geht oder jeder Kundin, Kunde mich kennt. Wir leben viel vom Beziehungsmanagement und ich habe auch gesagt, das Maximum, was ich bei der Gründung, das ein paar so Parameter habe ich mir damals schon gesetzt und gesagt, das Maximum, was ich möchte, sind 5 Mitarbeitende. Ich habe es dann irgendwann einmal auf 6 gebracht, aber das war ein ganz kurzer Peak nur. Und es hat sich eigentlich von dem, wie ich es konzipiert hatte, eigentlich ganz gut nicht nur angefühlt, sondern hat sich auch bewahrheitet als das Richtige. Mhm. Einfach die Erfahrung, die ich damals schon hatte, mitzunehmen und auf dem einen sehr, ich glaube, einen relativ soliden Weg zu gehen.
Mhm. Aber wie gesagt, das Unternehmertum ist also etwas, was in deiner Familie ist und auch dieses, ja,
beim
dieses
Unternehmerinnentum,
sage
ich immer.
Entschuldigung, ja, Unternehmerinnentum, du hast recht, ja.
Ja, nein, das ist, weil es einfach so typisch ist bei uns. Also ich hatte auch Onkeln und
aber gerade die Frauen
Großväter.
Waren solche.
Ja, das Mann. War auch familiärbedingt teilweise. Die haben Witwenbetriebe auch teilweise führen müssen. Es war ja nicht so einfach, als Frau Unternehmerin zu sein in früheren Zeiten. Mhm. Aber die sind da sehr konsequent dahinter gewesen.
Mhm. Ja. Mhm. Also ziemliche Macherinnen
ja.
alle. Ja,
sehr coole Frauen.
Eine Frage habe ich jetzt noch so zum Schluss. Gab es oder gibt es irgendeinen Satz oder irgendein Mantra, das dich so begleitet durch deinen Veränderungsprozess oder Veränderungsprozesse, das, was dich antreibt?
Also ich könnte jetzt irgendwie tollen Philosophen zitieren, die ich natürlich alle gelesen habe, und Philosophinnen. Aber das hat mich immer schon, dieses geht nicht, gibt's nicht. Dadurch wird man zwar wahnsinnig stur, also bin ich auch, und auch teilweise kompromisslos, aber das erste Nein ist für mich, höre ich meistens nicht. Mhm. Also da bin ich sehr, ja, sehr zielorientiert und schaue wirklich diese extra Meile. Und ich glaube, das ist das, was dann auch unterscheidet. Eben, das hat mich auch schon ich bin ja Dienstleisterin und ich schaue halt, dass ich für meine Kundinnen und Kunden immer das Beste eben raushole. Und da, wie gesagt, ein Nein ist etwas, was eigentlich ich nicht akzeptieren möchte. Manchmal ist es einfach so, ist es halt so. Aber ich glaube, mir auch realistische Ziele gesetzt zu haben, da geht es dann schon. Aber wie gesagt, geht nicht, gibt es nicht, ist, glaube ich, auch ganz ein guter Satz. Ist mir jetzt zwar ad hoc eingefallen, aber weil ich nicht vorbereitet bin auf dieses Gespräch. Aber es stimmt, ja.
Also es klingt nach einem sehr guten Antreiber, ja. Geht nicht, gibt es nicht. Da geht dann immer was weiter, ja.
Ja, weil mein Negativsatz ist, das haben wir immer schon so gemacht oder das war immer schon so. Also das sind die zwei Abtörner für mich.
Das stimmt, das sind absolute Abtörner. Das interessiert wirklich niemanden. Ja, aber dafür, dass du nicht vorbereitet warst, Gertraud, finde ich, hast du super gemacht. Super spannendes Gespräch.
Und ich hoffe, dass es vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer
spannend zu hören über deinen Weg und ja, wie du das alles gemacht und gemeistert hast. Und ein gutes, ja, ich finde es wirklich ein gutes Beispiel. Schön, dass du deine Geschichte erzählt hast, genau für das, über das wir vorher gesprochen haben, aufzustehen, zu gehen, den eigenen Weg, unabhängig vom Alter.
Unabhängigkeit, ganz ein wichtiges, ja, gerade für uns Frauen, ganz ein wichtiges Mantra. Also das, glaube ich, das hat uns unsere Mutter ganz stark mit, also uns, ich habe eine Schwester und Die hat immer gesagt, ihr müsst unabhängig sein. Und das ist etwas, glaube ich, das ist das, was mich eigentlich am meisten immer antreibt.
Angetrieben.
Unabhängigkeit und sich nicht in irgendwelche Abhängigkeiten zu begeben, egal in welcher Form oder in welches System hinein. Ebenfalls geradeaus. Und,
ja. Okay, ja. Dankeschön. Das war jetzt noch ein sehr schönes Schlusswort. Danke, Gertrud.
Danke. Super. Schalten wir aus, oder?
Okay.
Das war's. Ja, das war's.